Erfolg ist kein Zufall. Es ist harte Arbeit, Ausdauer, Lernen, Studieren, Aufopferung, jedoch vor allem Liebe zu dem, was du tust oder dabei bist zu lernen. Es ist ein Zitat von Pelé, einem bekannten brasilianischen Fußballspieler und auch der Leitspruch unseres heutigen Gastes, Marcel Jankowski. Der Spieler und Trainer beim FC Fürther Kader René Schneider eingetragener Verein ist. Und somit herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast-Folge in dem Wintersemester 22/23 von der Hochschule Stralsund. In unseren Podcast-Folgen wird sich alles um den Leistungssport Fußball drehen und der FC Fürther Kader wird dabei in verschiedenen Rollen zu hören sein. Aber zunächst einmal zu uns.
Wir sind 4 Studierende, die in diesem Semester an dem Projekt Podcast Marketing teilnehmen. In dieser Gruppe sind zu hören Mareike Pillert und...
Mein Name ist Lucy Tank.
Hinter den Kulissen unterstützen uns Theresa Lindemann und Sarah Weihe bei den Vor- sowie Nachbereitungen des Podcasts. Wir 4 befinden uns im 5. Semester der Betriebswirtschaftslehre unseres Bachelorstudiums an der Hochschule Stralsund und kommen aus MV, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Wir haben einige interessante Themen vorbereitet und wenn ihr wissen wollt, worum es konkret geht, dann bleibt doch gerne dran.
Genau. Im heutigen Podcast wollen wir gemeinsam mit dem Verein FC Fürther Kader Rostock und den Leistungssport Fußball genauer betrachten. Dazu begrüßen wir einmal recht herzlich Marcel Jankowski. Stell dich bitte einmal kurz vor für die Zuhörer.
Ja, hallo. Vielen Dank erstmal für die Einleitung. Mein Name ist Marcel Jankowski. Ich bin bei uns im Verein FC Fürther Kader René Schneider Nachwuchskoordinator. Das heißt, von der U7 an bis aufwärts U19 und für den Übergang vom U19-Bereich in den Männerbereich verantwortlich. Bin 28 Jahre alt, spiele selber noch Fußball aktiv, ja, habe unter anderem früher im Nachwuchs selber mal bei Hansa Rostock im Leistungszentrum gespielt oder mit Benfisch in der Regionalliga. Also von daher ist mir bewusst, was so ein Talent mitzubringen hat. Und selber bin ich auch noch Trainer in dem Verein, und zwar in der U17 und in der U9 beim FC Fürther Kader.
Das ist ja auf jeden Fall schon beachtlich, was du da zu tun hast. Wir würden gerne im Vorfeld noch einmal wissen, wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen? Also es gibt ja wirklich sehr viele verschiedene Hobbys. Wieso ist es ausgerechnet der Fußball?
Man fängt ja am Anfang an, viele Sachen auszuprobieren. Als kleines Kind. Da war auch mal Judo, da war auch mal Leichtathletik. Da ich aber 2 ältere Brüder habe, die auch schon immer Fußball gespielt haben und mich immer mit zum Platz geschleppt haben, bin ich irgendwann mal hängen geblieben auf dem Fußballplatz.
Ja, das kann ich mir definitiv gut vorstellen. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen was zu deiner Fußballkarriere sozusagen erzählt. Wann hat bei dir das mit dem Fußball angefangen? Also mit welchem Alter hast du angefangen zu spielen?
Das ist schon ein bisschen länger her. Es müsste mit 5, 4 Jahren gewesen sein. Aktiv im Verein dann mit 6 Jahren.
Das ist auf jeden Fall auch schon eine ziemlich lange Zeit. Du hast ja jetzt auch schon einiges zu deinen Positionen im Verein gesagt. Könntest du noch mal so ein bisschen auf deine Aufgaben eingehen, was du konkret für den Verein tust?
Ja, sehr gerne. Also erstmal natürlich koordiniere ich das Ganze mit den Trainern. Das heißt, von der Trainingsgestaltung bis zum Trainingsaufbau. Wir haben ja eine klare Trainingsphilosophie bei uns im Verein. Und dann natürlich kontrolliere ich mit den Trainern, also in der Zusammenarbeit mit den Trainern, dass auch im Training dementsprechend diese Philosophie umgesetzt wird. Ja, vom Grundlagenbereich Richtung Aufbaubereich, Richtung Leistungsbereich. Dann haben wir Koordinationsrunden, wo wir uns über die Kaderzusammenstellung unterhalten. Wir haben individuelle Gespräche mit den Spielern. Wir sehen auch zu, dass die Spieler Zusatzangebote wie Individualtraining, Techniktraining oder Athletiktraining bekommen. Und natürlich das Ganze drumherum in der Organisation, Auswärtsfahrten, Spieltagsplanung, und so weiter und so fort. Das sind eigentlich an sich die größten Aufgaben, und natürlich noch viele Aufgaben, kleinere Aufgaben drumherum.
Ich hatte bei der Recherche herausgefunden, dass du irgendwie so eine Hausaufgabenhilfe ins Leben gerufen hast und auch mit Unternehmen aus Rostock und der Umgebung zusammenarbeitest, um eben Ausbildungsplätze vor allem auch für ältere Schüler oder besser gesagt Spieler zu vermitteln. Das sieht ja so aus, als würden die Spieler dir sehr am Herzen liegen. Versuchst du, deine Spieler viel zu unterstützen?
Also wir versuchen auch, dass die Verbindung Schule, Sport, Ausbildung, Berufsleben, Sport auch mal wieder miteinander zu verknüpfen. Die Hausaufgabenbetreuung haben wir angeboten, wird jetzt aktuell noch nicht genutzt, weil einfach die Spieler entweder es nicht vorher schaffen, ranzukommen oder weil sie es teilweise auch fleißig zu Hause machen. Aber wir sind immer wieder bemüht, auch mal nachzufragen. Wir sammeln auch die Zeugnisse ein. Also wir informieren uns, wie ist der Stand des Spielers in der Schule. Wir haben ja auch zum Beispiel Frühtraining, wo wir uns auch dann mal mit den Lehrern unterhalten, wie dann der Spieler so in der Schule ist, führen dann auch mal Feedbackgespräche, wenn das in der Schule nicht so läuft. Also auch das ist immer wieder ein großes Thema. Und zwecks Ausbildung haben wir über einen Trainerkollegen, der dort, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Vizepräsident der Handwerkskammer ist, haben wir dort auch immer wieder Optionen, Spieler irgendwo in einer Ausbildung im handwerklichen Bereich reinzubekommen. Da sind wir auch hinterher, sie zu beraten, mit denen zu sprechen, was natürlich dann nach der Schule für sie passieren könnte.
Das klingt ja so, als gibt es da auf jeden Fall eine Menge Angebote und auch Möglichkeiten, die Spieler zu unterstützen. Dann würde ich das Zepter erstmal wieder an Lucy übergeben.
Danke dir. Kommen wir somit zu dem Verein einmal selbst. Was waren die Ideen bzw. die Beweggründe der Gründung und wer sind die Gründer?
Die Gründer sind René Schneider und Henrik Pyritz. René Schneider war ja früher mal ein Profispieler bei Hansa Rostock und bei Borussia Dortmund. Hat ja unter anderem damals mit Borussia Dortmund ja auch die Champions League gewonnen und war ja auch im Kader der Nationalmannschaft dabei, wo er Europameister wurde. Er hatte dann nach seiner Karriere eine Fußballschule gegründet mit Henrik Pyritz zusammen. Und die Spieler kamen dann nach und nach und die Eltern kamen nach und nach auf ihn zu und haben gesagt, Mensch, ja, immer trainieren und Fußballschule ist schön, aber sie würden ganz gerne auch hier in diesem Verein bei der Fußballschule auch gerne Wettkämpfe haben und Spieltage haben. Und dadurch wurde dann 2006 der Verein gegründet, der sich dann sehr rasch und stetig weiterentwickelt hat sportlich.
Sind interessante Hintergründe. Würde ich einmal gerne Sachen ansprechen, also in Abgrenzung zu anderen Vereinen. Was macht denn diesen Verein so besonders? Also, wieso gehen so viele zum Förderkader und nicht zu anderen Vereinen? Du hast ja schon einmal erzählt, dass ihr sehr viel Unterstützung anbietet, sei es privat oder Werdegang im schulischen oder im ausbildungstechnischen Sinne.
Es ist schwer zu sagen. Wir beschäftigen uns einfach mit dem Talent. Wir versuchen, das Talent zu fördern, zu entwickeln. Wir bieten nicht nur ausreichend qualitativ hochwertiges Training an, sondern auch Zusatztraining in vielen Bereichen, wie zweite Sportarten auch. Und ich glaube, was uns auch auszeichnet, ist, dass wir den Spielern auch die Chance geben, eine Perspektive geben Richtung Männerbereich. Das heißt, wenn man mal andere Vereine nimmt, wo ja Spieler vielleicht dann eher auswärtig kommen und wenig Spieler prozentual aus dem eigenen Nachwuchs kommen, ist es bei uns bei 80% der Fall. Also wir hatten neulich mal eine Statistik errechnet, dass mittlerweile 80% unserer ersten Männerspieler aus dem eigenen Nachwuchs kommen. So, und das ist, denke ich mal, schon ein sehr, sehr großes Zeichen auch für unseren Nachwuchs, warum sie zu uns kommen. Dann haben wir natürlich, ja, das Ganze geht auch nur durch hochwertige und qualitativ gute Trainer, die das auch immer wieder auf die Platte bringen. Das sind alles ehrenamtliche Trainer, die gute Arbeit einfach leisten und sich auch mit den Spielern beschäftigen. Und ich glaube, mittlerweile wissen auch die Eltern, dass die Spieler bei uns gut aufgehoben sind und sich auch sehr, sehr gut entwickeln. Ja, und wir halt auch die Interesse haben, dass sie sich entwickeln. Nicht umsonst sind ja auch in der Vergangenheit sehr viele Spieler in der Kürze der Zeit, wir haben auch da eine Statistik, 38 Spieler sind vom Jahrgang 2003 abwärts zu Hansa Rostock gewechselt. Und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Wir würden uns natürlich freuen, wenn der Spieler vielleicht auch mal den Sprung dann im Profibereich schafft. Da sieht es ja aktuell so aus, dass bei Hansa, wenn man zu Hansa geht, ja eher eine Einbahnstraße ist. Das heißt, wir sa sammeln auch aktuell dort Kontakte zu Vereinen wie HSV oder wie Union Berlin, nehmen wir gerade aktuell auf, damit wir vielleicht diese Spieler eher in dieser Richtung gleich mal hinbekommen. Weil dort ist ja vielleicht die Durchlässigkeit größer aktuell als bei Hansa Rostock leider.
Wow, also das qualitativ hochwertiges Training halt und bietet ihr schon ein gutes Sprungbrett dran, Profi-Liga-Leben für die jungen Spieler, ne? Das ist ja faszinierend. Besteht denn eine spürbare Rivalität zu anderen Vereinen, wenn ihr so beliebt seid?
Rivalität, ja. Ich glaube, dadurch, dass wir halt sehr schnell gewachsen sind, ecken wir vielleicht auch immer ein bisschen an, dass Spieler auch dann den Schritt zu uns machen. Das stört, glaube ich, auch viele Vereine. Ja, weil sie vielleicht manchmal vergessen, dass es um den Spieler geht. Also, wenn ein Spieler bei uns den nächsten Schritt macht Richtung Hansa oder Bremen oder Cottbus und schieß mich tot, geht es nicht um unseren Verein, sondern es geht um den Spieler, dass der sportlich sich weiterentwickeln möchte. Man möchte, als Sportler hat man den Ehrgeiz immer, ist immer bestrebt, immer am Limit zu arbeiten. Zumindest so denke ich. Ja, das ist vielleicht das, was sie stört, dass da sie sportlich nicht mit uns auf einer Wellenlänge sind und dadurch uns ja dadurch entsteht eigentlich die Rivalität, beziehungsweise ja vielleicht auch durch den einen oder anderen Wechsel von einem Spieler, wo es vielleicht auch, wo ich ehrlicherweise sagen muss, vielleicht auch nicht immer optimal lief von beiden Seiten aus.
So verständlich alles. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr sympathisch für euren Verein, dass ihr wirklich sagt, der Hauptfokus ist der Spieler. Ich höre von Freunden, die in anderen Vereinen spielen und da ist eher der Hauptfokus auf dem Verein und nicht auf den Spielern. Und ich finde so, wie du das erzählst, das ist wirklich sehr, sehr, sehr sympathisch.
Mal weg von dem Spieler gehen und eher hin zum Richtung, in Richtung des Vereins. Und zwar wäre halt die nächste Frage, wie der Verein finanziert. Also gibt es irgendwie Sponsoren oder Ehrenämter oder bekommt der Verein auch Unterstützung vom Staat?
Ja, das ist ja immer auch so ein Gerücht gewesen am Anfang unserer Vereinsgeschichte, dass wir so ein Kommerzverein sind, und wir keine Tradition und unsere Spieler verdienen in der ersten Männermannschaft ja Geld. Also ich spiele in der ersten Männermannschaft bei uns und seitdem ich da bin, und ich bin schon seit über 10 Jahren in dieser Truppe, habe ich noch nicht einen Cent gesehen. Und das kann ich von meinen Mitspielern aussagen. Also finanzieren tun wir uns dank immer wieder großzügigen Eltern, die irgendwo im Besitz einer Firma sind, wenn es mal um Trikotsatz geht, wenn es mal um Bälle geht. Wir haben wunderbare Vorstandsmitglieder, die auch immer mal die, wenn wir knapp bei Kasse sind, aus privater Kasse auch mal auffüllen. Also finanzieren tun wir uns eigentlich so, dass wir immer über die Runden kommen. Wir sind nicht jetzt ein reicher Verein. Ja, es ist auch gar nicht notwendig, dass wir irgendwo diese Ressourcen haben, um da irgendwelche Spieler und so weiter zu bezahlen. Sicherlich wäre es schön, wenn man immer ein bisschen was auf den Deckel hat für Materialien und so weiter, aber da sind wir gut bestückt, wir sind gut ausgerüstet. Das Einzige, was halt nach wie vor problematisch ist, ist die Infrastruktur. Aber das gestaltet sich sowieso alles ein bisschen auf der Viro-Anlage ein bisschen schwerer. Aber das ist wieder ein komplexes Thema mit Viro und Co. und so weiter. Förderung kriegen wir auch, ja, durch den Stadtsportbund, zum Beispiel, wenn es mal ums Trainingslager geht oder wenn es dann doch mal um, weiß ich, mobile Großfeldtore angeht, kann man es beantragen. Also man kriegt auch Förderung, Mittel kriegt man auch.
Gut, klingt ja jetzt nicht so, als wäre es sonderlich viel, aber jetzt würde es auf jeden Fall erstmal fürs Erste ausreichen. Würdest du dir denn wünschen, dass ihr mehr Sponsoren irgendwie bekommt, dass ihr halt irgendwie doch noch mehr, vielleicht auch in eure Spieler investieren könnt?
Also ich würde mir schon wünschen, dass wir mehr Sponsoren haben. Investieren in Spielern sage ich ganz klar nein, weil das ist mit Finanzierung von Spielern stellt man eine Leistungsstufung ein. Das heißt, ein Spieler kriegt 500 Euro und ein anderer Spieler kriegt 400 Euro pro Monat. Warum kriegt der Spieler B im Amateurverein 400 Euro? Und der andere 500 Euro. Stimmt das mit der Leistung? Dann ist das auch mal so eine Charakterfrage. Die kriegen das ja mit in den Truppen und sagen, Mensch, du kriegst 500, ich krieg nur 400. Und dadurch entsteht keine Homogenität aus unserer Sicht im Verein. Und außerdem entsteht auch nicht diese Verbundenheit zum Verein, diese Loyalität, dass man mit dem Herzen auch dabei ist. Das heißt, ja. Kriegt der einen anderen neuen Verein 600 Euro, dann sagt er, ja, 200 Euro mehr pro Monat, das würde ich machen. Also wir spielen bei uns im Verein nicht wegen Geld, sondern wir spielen es, weil wir die Leidenschaft haben, Fußball zu spielen. Wir haben einen Spaß am Fußballspielen und wir sehen uns als im Männerbereich und da geht es ja um das Finanzielle als Amateurbereich mit einem hohen Leistungsgedanken. Zum Thema Sponsoren. Ich glaube, die Sponsoren haben nun mal wenig von einem Amateurverein. Entweder sie haben so viel Herz und buttern da Geld rein, weil sie einfach das gerne machen für Kinder, die gefördert werden wollen. Da haben wir auch welche davon. Aber letztendlich wird wirtschaftlich ein Sponsor von uns keinen Mehrwert haben. Ja, also der kann da irgendwo auf dem Trikot stehen. Da sieht man ihn, aber ob er jetzt wirtschaftlich einen großen Umsatz dadurch hat, das bezweifle ich. Und gerade jetzt auch durch die Corona-Phase und so weiter, und dadurch, dass auch in der Stadt sehr viele Vereine sind und vor allem der FC Hansa Rostock ja da immer ganz stark alles in diesen Verein reingebuttert wird, ist es natürlich schwierig für kleinere Vereine dort auch Sponsoren zu gewinnen. Aber wir beklagen uns nicht, aber generell würden wir uns schon wünschen, wenn wir den einen oder anderen Sponsor mehr hätten, ja.
Also die Beweggründe kann ich auf jeden Fall ganz gut verstehen. Es ist ja so, man kennt das von den meisten Vereinen so, dass wenn man da selbst irgendwie Spieler sein möchte oder generell Mitglied, dass man einen gewissen Beitrag zahlen muss. Ist das bei euch auch so?
Ja, tatsächlich, seitdem wir am Damauer Weg neue Kunstrasenplätze bekommen haben, ist der Mitgliedsbeitrag nochmal gestiegen. Also wir haben einen sehr hohen Beitrag, weil wir einfach den Platz auch mitfinanzieren müssen, den Kunstrasenplatz. Ein großer Teil ist auch wieder gefördert worden. Aber dadurch, dass wir immer pro Monat beziehungsweise pro Jahr immer einen Eigenanteil bezahlen müssen, um nicht sozusagen in die roten Zahlen zu kommen, mussten wir den Beitrag erhöhen. Ja, und das ist zum Beispiel ein Grund, natürlich die Betriebskosten, die ja auch mal wieder eine Rolle spielen, die wir uns natürlich mit den Vereinen am Damauer Weg teilen, diese auch nicht jetzt weniger werden aufgrund der Energiekrise. Ja, und ja, deswegen haben wir da auch einen relativ hohen Beitrag leider.
Ja, irgendwie muss man sich ja über Wasser halten. Also was du so erzählst, hört man ja auf jeden Fall, dass der Beitrag ja dann nicht nur in die eigene Tasche gesteckt wird, sondern dass dafür dann halt auch Dinge bezahlt werden, die die Spieler halt eben benötigen, wie halt eben der Platz zum Beispiel. Dann, Lucy, kannst du gerne weitermachen.
Alles klar, Mareike. Wie viele Mitglieder habt ihr denn aktuell? Also, ihr habt ja auch aktive, habt ihr auch viele inaktive Mitglieder zum Beispiel?
Da wüsste in der Mitgliederverwaltung Horst Greinert besser Bescheid, aber neulich auf der Mitgliederversammlung hat er eine Zahl von 603 Mitgliedern erzählt gehabt.
Wow, 603?
603 Mitglieder, genau.
Das ist eine Masse. Das ist echt eine Masse. Wow. Gut. Und sind Altersgruppen, wie gesagt, du hast ja vorhin schon was dazu erzählt, um es nochmal aufzugreifen. Welche Altersgruppen bestehen aktuell zurzeit und sind manche Altersklassen stärker vertreten als andere?
Also wir haben von der U7, das ist sozusagen die Bambini-Truppe, das heißt die G-Jugend, aktuell ja Jahrgang 2016 bis aufwärts Richtung U19 alles doppelt besetzt. Also wir haben einen Perspektivkader U6, das sind die 2.17er, wir haben eine U7, wo die 2.16er drin sind, wir haben zwei F-Juniorentruppen, wir haben zwei E-Juniorentruppen. Wir haben zwei D-Union-Truppen, zwei C, zwei B und eine A-Jugend. Also da treten dann zwei Jahrgänge auf. Und dann haben wir eine erste und eine zweite Männer und mittlerweile auch schon eine Ü35, Ü40, Ü50. Für die älteren Spieler.
Ja, die wollen ja auch bestimmt ab und zu mal Fußball spielen,
Genau, richtig.
ne? Genau. Gibt es denn ein optimales Alter, um mit Leistungssport anzufangen, beziehungsweise gibt es ein zu spät oder ein zu früh?
Ich glaube, es gibt keinen zu spät oder zu früh. Wenn man zum Beispiel mal das Beispiel Miroslav Klose nimmt, der relativ spät Profi geworden ist, sieht man auch, dass man auch noch im höheren Alter Richtung Leistungssport einsteigen kann. Wir schauen natürlich immer, ja, wie ist das Talent, wie ist die Lernfähigkeit in diesem Spieler. Wir haben Spieler, die spielen oder trainieren 4 Jahre und dann kommt ein Spieler, der trainiert ein Jahr, aber der ist ja vielleicht gar nicht so weit weg von den Spielern, die schon 4 Jahre trainieren, weil er einfach so eine enorme Lernfähigkeit hat, wo man merkt, Mensch, da hat er ein großes Talentpotenzial und kann es schnell aufholen. Dann schauen wir natürlich immer auch, wenn es jetzt zum Beispiel mal um Spieler geht, die jetzt extern sind, was hat der für eine Trainingsqualität, was hat der für Mitspieler, wird er dort gefördert, gefordert? Das ist natürlich auch immer wieder wichtig, weil wir schon gerade im Grundlagenbereich durch unseren Übungskatalog ganz klar technische Bewegungsabläufe lernen. Und wenn dann immer, ist immer ganz lustig, wenn dann Spieler zu uns kommen, ins Probetraining und es geht Richtung technischen Sachen, ja, da fehlt ihnen schon mal in einem anderen Bewegungsablauf. Und also es gibt keinen zu früh oder zu spät. Manchmal raten wir aber schon, dass er vielleicht dann mal den Schritt macht oder dass man früher Richtung Leistungsbereich auch schon mit reingeht, bevor er den ganzen Anschluss verpasst. Ich persönlich zum Beispiel bin erst ab der D-Jugend, das heißt Richtung Aufbaubereich, damals zu Hansa gegangen. Im Nachhinein hätte ich das gewusst und hätten wir ein bisschen mehr oder wären wir besser beraten worden, hätten wir den Schritt viel, viel früher machen müssen. Weil du hast die ganzen Grundlagentechniken hast du in deiner Ausbildung verpasst. Und ja, dadurch ist dir vielleicht das eine oder andere doch verwehrt geblieben.
Das klingt dann so doch ein bisschen schwierig, weil ich finde halt, es kann auch sein, dass schnell bei einem die Luft dann raus ist, wenn man merkt, das klappt ja nicht sofort. Und ich denke, das ist das Problem bei manchen Jugendlichen auch, dass die auch öfters das Interesse an Dingen verlieren nach der Zeit. Kommt es bei euch dann auch zu einer natürlichen Selektion manchmal, dass die Jugendliche dann sagen, die Luft ist raus?
Also selektieren tun wir im wirklich seltensten Fall. Selektieren hat ja unterschiedliche Gründe. Entweder der Spieler hat seine Interessen verändert, gerade ja auch, wenn wir Richtung pubertierendes Alter gehen, was ja auch immer so ein bisschen schwieriges Alter ist, wo man andere Interessen entwickelt, Prioritäten entwickelt, wo wir merken, okay, da kommen wir nicht mehr ran, oder wenn der Spieler tatsächlich sich nicht großartig entwickelt hat, was aber in der Vergangenheit wirklich ja, so gut wie gar nicht vorgekommen ist, dann wird auch mal selektiert. Aber in der Vereinsgeschichte oder seitdem ich in dem Verein bin, kenne ich kaum Spieler, die aussortiert worden sind. Dann schauen wir natürlich auch mal sehr stark auf den Charakter des Spielers. Wir wollen auch nicht nur talentierte Spieler haben, sondern auch Spieler, die einen vernünftigen Charakter haben, die gewisse Werte, die der Verein leben möchte, auch lebt. Und ja, die Spieler müssen immer wieder, also das Wichtigste ist, sie müssen wissen, warum machen sie das? Also warum verliere ich die Interesse, weil ich vielleicht keine persönlichen Ziele mehr habe, weil ich nicht weiß, warum ich das mache. Und das muss man denen natürlich immer wieder vermitteln, ne? Warum sie jetzt schon seit 6, 7 Jahren Fußball spielen, warum sie 6, 7 Jahre leistungsorientierten Fußball spielen. Und das ist natürlich auch mal wieder wichtig, dass man mit den Spielern spricht. Ja, das ist ganz wichtig. Aber ja, es gibt auch Spieler, die natürlich dann irgendwo auf den Weg, aber ich glaube, das geht jedem Verein so, auch, glaube ich, den NLZs, wo Spieler sagen, nee, zum ab der B-Jugend, nee, bin ich mehr bereit dafür, Leistungssport zu machen. Ich setze meine Prioritäten jetzt anders.
Wenn die jetzt aber zum Beispiel durchziehen, die Jugendliche, dann im höheren Alter stehen die auch an der Grenze, um Geld zu verdienen. Und wir haben das Thema vorhin schon kurz einmal zu hören zu bekommen, dass manche Spielen auch dann Beiträgen angeboten werden, verschiedene. Kam das schon öfters vor, dass deswegen Spieler auch sich dann gewechselt haben, und hat das einen großen Einfluss auf deren Werdegang?
Also da schließt sich ja sozusagen der Kreis wieder. Also Vereine, die eine gewisse Rivalität zu uns haben im Nachwuchsbereich, sind nachher die Vereine eigentlich, die in den oberen Bereichen dann wissen, wir bezahlen kein Geld bei uns im Verein und locken dann junge Spieler, die in 2, 3 Jahre bei uns entwickelt worden sind im Männerbereich Verbandsliga, ja, mit einem schönen Handgeld oder Taschengeld, wie man es so nennt, in der Ausbildung, Studium. Glaube ich, kann man sowas ja auch immer mal gut gebrauchen. Und in der Vergangenheit ist es aber uns gut gelungen, dass die Spieler sich gut mit den Vereinen identifizieren und auch eine gewisse Loyalität haben und auch wissen, was sie bei uns im Verein haben. Und ich glaube, das Positivste aktuell, auch wenn wir sportlich nicht gerade gut dastehen mit den Männern, ist die Teamfähigkeit, das Teamgefüge. Also es ist absolut intakt. Es ist eine junge Truppe mit einem Altersdurchschnitt unter 23 Jahren, wo wir permanent was unternehmen, wo wir permanent was gestalten, wo die Stimmung gut ist, wo wir eine gute Trainingsbeteiligung haben. Und man freut sich eigentlich immer wieder auf das Training, einfach nur, weil man mit den Männern da zusammenspielen kann.
Das klingt nach einer sehr entspannten Atmosphäre, die wirklich auch Lust hat, eigentlich direkt mal mitzumachen und teilzunehmen. Meine persönliche Frage mal, wie ist es denn eigentlich dann, Spieler loszulassen zu müssen? Weil du hast ja schon erzählt, dass der Hauptfokus bei euch auf den Spielern halt liegt und ihr habt ja auch Kontakt zu zum Beispiel Hansa Rostock. Und wenn die Spieler sich dann doch entscheiden, so ja, ich möchte den Verein gern wechseln, wie ist das so? Weil ihr baut ja auch nach der Zeit auch Freundschaften alle miteinander auf.
Ja, deswegen fällt es den Spielern auch meistens sehr, sehr schwer, diesen Schritt Richtung Hansa oder Richtung anderen Vereinen, weil sie halt wissen, was sie bei unserem Verein haben. Und was wir halt immer sehr, sehr schön finden, ist, dass der Spieler sehr, sehr positiv dann über unseren Verein spricht und dann natürlich auch mal fragt, ob, wenn es denn mal nicht klappt mit dem nächsten Schritt bei Hansa und Co., ob er auch wieder zurückkommen darf und ob wir die Tür dann verschließen. Das ist ja gar nicht der Fall. Also wir sind immer wieder offen, wir sind da kein Böse, wir werfen da keine Steine vor der Tür. Wie gesagt, es geht da in dem Fall um den Spieler. Sicherlich haben wir manchmal auch unsere Ansichten im Trainerteam, wo wir sagen, wurden jetzt die Hausaufgaben da von dem Verein richtig gemacht? Ist es vielleicht einfach nur, wie man das ja aus dem Profibereich von Bayern kennt, um den Verein einfach zu schwächen, ne, oder geht das jetzt wirklich um den Spieler? Ne, und wir haben auch in der Vergangenheit leider erlebt, und da haben wir immer sehr viel wieder dann zu tun, um diesen Spieler aufzubauen, dass man halt einfach nur gemacht, den Spieler einfach nur aufgenommen hat, um vielleicht der Truppe, um die Truppe zu schwächen oder einfach, weil man die Aufgaben nicht richtig gemacht hat. Und ja, der Spieler fällt natürlich dann im Loch. Wie wir vorhin schon gesagt haben, Interessen Prioritäten verändern sich. Warum mache ich das überhaupt noch? Jetzt wurde ich hier fallen gelassen. Ist ja eine Niederlage, womit sie erstmal mit lernen müssen, umzugehen. Und ja, aber nee, im größten Teil fällt uns das schwer, Spieler abzugeben, gerade weil sie sich gut entwickelt haben und weil ja die Charaktere ja uns ja natürlich dann auch sehr gefallen haben. Aber wie gesagt, es geht um den Spieler in dem Fall.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ihr verbringt ja auch definitiv schon mal so ein bisschen Zeit miteinander, dass man da auch so ein leicht engeres Verhältnis zueinander bekommt. Aber wir wollen jetzt diesen Zukunftsblick noch einmal in der letzten Frage in Richtung des Vereins richten. Und zwar, welche Zukunftsvorstellung hat der Verein? Was würdest du dir wünschen und wo siehst du den Verein in den nächsten Jahren?
Also wir arbeiten aktuell daran, dass wir unsere Infrastruktur besser aufstellen. Das ist ein wichtiger Grundbaustein, um uns einfach in den sportlichen Zielen zu erweitern und zu entwickeln. Dort haben wir aktuell zwei Ansätze. Einerseits wollen wir zusehen, dass wir die Infrastruktur auf der aktuellen Anlage vielleicht möglichst verbessern, erweitern. Aber wie ich schon vorhin gesagt hatte, stellt sich das in der Zusammenarbeit mit der Viro sehr, sehr schwer dar. Die Viro, ja, möchte nicht wirklich investieren. Ja, ist nicht bereit, dort was mit uns zu erarbeiten. Man muss sich einfach vorstellen, dass wir vier Duschen haben für 60 Spieler gleichzeitig nach dem Training. Und wir hatten was vorhin von Energiekrise erzählt. Das Gebäude, in dem wir uns umziehen, ist nicht gedämmt. Das heißt, die Wärme geht ganz halt nach außen flöten. Dann ist da ein Asbestdach drauf, dann fällt schon die Farbe von den Wänden ab. Also es ist auch, will gar nicht von den Toiletten erst sprechen, kein schöner Zustand. Und die Viro, ja. Die spielt das immer sehr stark ab, dass das ja doch noch alles sehr vernünftig ist. Und wir kamen mal mit einer Containeranlage, wir hatten die Möglichkeit, 36 Container aufzustellen auf dem Gelände. Und da möchte ich sagen, wir hätten das versucht, alleine zu finanzieren, mit Sponsoren, mit fleißigen Eltern und so weiter. Und da sah die Viro die Gefahr drin, dass wir das nicht stemmen können finanziell. Und da sah die Viro nicht die Notwendigkeit für uns. Ja, und da haben sie gesagt, ja, wir können vier Container machen oder sechs Container. Ja, was aber nicht das Problem löst mit dem Duschen, mit den Kabinen. Also wir haben teilweise für die ganz Kleinen, die kommen umgezogen zum Platz und gehen umgezogen wieder. Wir sind da aber weiterhin mit dem Austausch und probieren und probieren und probieren. Aber es ist ein Wirtschaftsunternehmen, die Viro. Und ja, so Geld in die Hand zu nehmen jetzt aktuell für die Anlage möchten sie dann doch nicht. Und das zweite Projekt ist aktuell auch sehr interessant für uns, ist sicherlich rein, was die Sicherheit angeht und was vielleicht die logistische Möglichkeiten für den einen oder anderen Spieler ist, ein bisschen schwerer. Das ist der Sportpark in Bargeshahn, der Juho-Park. Da könnten wir in der Zukunft unsere neue Heimstätte finden mit Rasenplätzen, mit Kunstrasenplätzen, mit Kabinen, mit einer Halle. Und auch das verfolgen wir aktuell sehr stark und schauen, in welcher Richtung es geht. Also das ist ein wichtiger Grundbaustein. Und sportlich, ja, da wollen wir überregional spielen. Das heißt, wir wollen mit der U19, U17, U15 Regionalliga spielen. Wir haben es letztes Jahr mit der U19 geschafft, Regionalliga zu spielen. Und wir sehen das als notwendig an, um auch den nächsten Step im Männerbereich zu schaffen. Also auch da mal höher anzugreifen. Aber dafür brauchen die Spieler in ihrer Ligastruktur einfach mehr Gegner, die sie auch in allen Bereichen Zweikampfverhalten, Stresssituationen, enge Räume, einfach auch und auf diesem Niveau fordern. Und das haben wir leider auf diesem großen Flächenland hier in MV, haben wir diese Forderung in den Ligastrukturen nicht. So, und das sind unsere Ziele und ich glaube, die sind schon sehr ambitioniert und sehr groß und da arbeiten wir dran und ja, da wollen wir mal hin.
Da wünschen wir dir und vor allem auch dem Verein natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung und alles Gute für die Zukunft. Das war
Danke.
es auch schon mit dem heutigen Podcast. Wir bedanken uns natürlich sehr, sehr herzlich bei dir, Marcel, für diesen interessanten Austausch und auch den Einblick in den FC Förderkader René Schneider. Und wenn ihr was über die Doppelbelastung beim Leistungssportfußball erfahren wollt, dann seid gespannt auf unseren nächsten Podcast. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer, dass ihr dran geblieben seid und hoffentlich habt ihr einen Eindruck über die Arbeit beim FC Förderkader bekommen. Wir hoffen, dass wir vielleicht auch euer Interesse wecken konnten, euch als Spieler oder ehrenamtlicher Helfer zu engagieren.